Evangelium von Matthäus. Als er nun die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Selig die Armen im Geist. Ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauenden. Sie werden getröstet werden. Selig die Gewaltlosen, sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen, ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen um meinetwillen und dabei lügen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Denn so haben sie auch die Propheten vor euch verfolgt.
Als wir vor anderthalb Jahren hier in Leipzig angekommen sind, aus Australien, da gab es zwei Fragen, die uns regelmäßig gestellt wurden, als wir Leute kennenlernten. Die erste Frage, an mich vor allem, war, warum mein Deutsch so schlecht ist. Das war manchmal nicht einfach nur eine Frage, sondern in einem Gespräch mit der Schulsekretärin für Ollis Schule wurde mir gesagt, dass mein Deutsch doch sehr gut ist, was für einen Deutschen nicht unbedingt ein Kompliment ist. Wenn die Leute dann rausgefunden haben, dass meine Frau Australierin ist und wir 12 Jahre in Australien gelebt haben, dann kommt die zweite Frage, etwas verwundert, warum um alles in der Welt man vom Paradies auf Erden, denn so stellen sich die Deutschen Australien ja oft vor, zurück nach Deutschland kehren könnte. Wenn wir doch alles hatten, blauen Himmel, warmes Wetter, eigenes Haus, weites Land, wir hatten das gute Leben. Die Frage ist einerseits schon berechtigt, die zweite meine ich. In vielerlei Hinsicht ist das Leben in Australien ein bisschen weniger stressig und das tut gut. Andererseits stimmt es aber auch, dass es eben andere Schwierigkeiten und stressvolle Situationen gibt und damit meine ich nicht nur die Begegnung mit Schlangen und Spinnen und anderem Getier. Wenn wir Menschen uns Gedanken zu einem guten und gelungenen Leben machen, dann kommen oft Träume wie der australische zum Vorschein. Weniger Stress, mehr Zeit für sich selbst, für Familie, für Freunde, blauer Himmel, schönes Klima und so weiter und so fort. Das Meer nicht zu vergessen. Es gibt kaum einen, der sich ein unattraktives Leben wünscht, sondern um die Verwirklichung eigener Vorstellungen und Träume geht es. An denen machen wir das gute und gelungene Leben fest. In den Seligpreisungen, die wir gerade gelesen haben, gibt uns der Herr Jesus seine Vorstellung und seine Beschreibung vom gelungenen Leben. Selig zu sein bedeutet ja so etwas wie das vollkommene Wohl des Menschen. Besser kann man sich's nicht vorstellen. Ein Wohl, das ganz von Gott herkommt, und das verkündigt Jesus uns hier gewissermaßen als Lebensordnung der Bürger des Himmelreichs. Bürger, die im Hier und Jetzt in der Gewissheit leben, dass auf sie eine Zukunft wartet, die besser nicht sein könnte. Wie immer, wenn Jesus seinen Mund auftut, tun wir gut daran, ihm aufmerksam zuzuhören. Und deshalb will ich hierfür noch kurz beten. Himmlischer Vater, gib uns offene Ohren, damit wir zuhören, wenn Jesus spricht. Pflanze dein Wort in uns, damit dein Reich wächst und dass Jesus in uns regiert. In Jesu Namen. Amen. Wenn wir den Zusammenhang der Seligpreisung betrachten, dann sehen wir, wie im vorigen Kapitel, Kapitel 4 des Matthäusevangeliums, das öffentliche Wirken von Jesus dramatisch an Fahrt aufnimmt, nachdem Johannes der Täufer gefangen genommen wurde. Die zwei haben die gleiche Botschaft. Jesus, wie Johannes, fordert zur Umkehr auf. Er ruft: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Diese Botschaft hat auch schon Johannes der Täufer verkündigt, aber der Unterschied ist groß. Denn jetzt ist Jesus selbst angekommen, der von Gott verheißene König, der das Himmelreich regieren wird. Als König fordert Jesus Umkehr, als jemand mit Autorität und Macht, die von Gott kommt. Und das heißt eine grundlegende Neuausrichtung der Menschen auf Gott und Nachfolge. Letzte Woche hatten wir uns das genau angeschaut. Falls ein Wort das christliche Leben ausdrückt, dann ist es die Nachfolge, dass wir Jesus eben nachfolgen. Und die Seligpreisungen formulieren konkreter, wie Nachfolge aussieht. Das bedeutet ganz nebenbei, dass mit diesen 8 Aussagen hier nicht etwa 8 Personentypen definiert sind, die selig sind, sondern 8 Merkmale jener, die Jesus nachfolgen. Und das heißt, es sind 8 Merkmale jener, es sind 8 Merkmale von Jesus selbst. Er zuerst ist der Arme im Geist. Er ist der Sanftmütige, der Trauernde, der Barmherzige und der Verfolgte. Und wir sind einfach nur zur Nachahmung aufgerufen. Wir werden uns nicht alle Seligpreisungen im Detail anschauen können, sonst wären wir um Mitternacht noch hier. Ganze Bücher sind darüber geschrieben worden. Wir werden uns einige herausnehmen. Jetzt sollten wir uns aber wir sollten im Verständnis der Seligpreisungen anschauen, wie Jesus diese Merkmale erfüllt, und das erfordert, dass wir zumindest ansatzweise die Wurzeln der Seligpreisungen im Alten Testament erkennen. Jesus kommt in Erfüllung jahrtausendealter Verheißungen, und das bedeutet, dass diese 8 Merkmale im Alten Testament mit Bedeutung gefüllt werden. Letzten Endes sind wir Menschen dann aber auch zu einer Antwort aufgerufen. Und zwar zu Anerkennung und Lobpreis, indem wir Jesus am Ende zustimmen und sagen: Ja, Herr Jesus, du hast recht. Das ist wirklich die beste, die einzig gute Art und Weise zu leben. Danke, Herr. Ich bin gespannt, ob wir das am Ende sagen können. Aber ich denke, jetzt ist es Zeit, dass wir uns den Seligpreisungen zuwenden. Vers 3. Selig die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist das Prinzip, mit dem Jesus anfängt und von dem alle anderen, die danach folgen, abhängen. Die Armen, das sind die Menschen ohne Ressourcen. Die Menschen ohne Einfluss und ohne Macht. Arme Menschen können sich nicht auf sich selbst verlassen. Sie können keine Ansprüche erheben, geschweige denn durchsetzen. Jesus meint dabei allerdings nicht, dass Armut generell gut ist, sondern er beschreibt den Zustand des Menschen vor Gott. In Offenbarung 3, Vers 17 warnt Jesus die Laodicea, weil sie sich für reich halten. Sie sagen: Ich bin reich, ich bin wohlhabend und habe nichts nötig. Der Arme im Geist sieht seine Lage anders. Er ist sich bewusst, dass er sehr wohl etwas von Gott nötig hat. Und zwar Trost, Vers 4, Sanftmut, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Vers 8, ein reines Herz. Der Arme erkennt, dass das Leben und Wohlergehen, sein Leben und Wohlergehen vollkommen von Gott abhängig ist. Und wer sich so ganz auf Gott verlässt, sagt Jesus, dem gehört das Himmelreich. Schon jetzt. Persönlich hätte ich mir gewünscht, ich hätte das etwas früher begriffen. Im Jahr 2000, da war ich gerade 9 Monate zum Glauben gekommen und hatte seitdem in meiner Naivität einige schlimme Fehler gemacht. Als Folge davon war ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt ein Christ war, weil ich Dinge tat, die ein Christ eben nicht tut, denkt man. Und dann begann ich die Bergpredigt zu lesen und es wurde noch schlimmer. Ich sah meine Unfähigkeit, die Maßstäbe Gottes einzuhalten. Wie konnte ich gerettet sein, wenn ich die Worte Jesu, die Aufforderung Jesu, nicht halten konnte? Ich war zutiefst verzweifelt. Hätte ich Vers 3 gelesen und verstanden, dann wäre mir bewusst geworden, dass diese Erkenntnis tatsächlich sehr heilsam ist. Und dass überhaupt das Christsein darauf basiert, dass ich eben nicht aus eigener Kraft ins Himmelreich kommen kann. Gott hatte diese Erfahrung benutzt, um meinen Stolz zu zerbrechen. Und ich konnte mich nur noch vor Gott werfen und ihn um Erbarmen anflehen. Wenn ich meinen eigenen geistlichen Bankrott eingestehe und mich ganz auf Gott für meine Rettung verlasse, dann, sagt Jesus, werde ich am Himmelreich teilhaben. Arm zu sein ist der Anfang des Lebens, das Gott gefällt. Umgekehrt ist es so, wer sich selbst nicht für arm im Geist hält, der wird sich nicht auf Gott verlassen, sondern auf seine eigenen Ressourcen. Er wird seine eigenen Mittel einsetzen, um seine Ziele zu verwirklichen. Er wird das Gegenteil sein von Sanftmut, die wir uns gleich noch näher anschauen. Er muss auch nicht nach Gerechtigkeit hungern, einer Gerechtigkeit, die nur von Gott kommen kann, weil er ja seine eigene Gerechtigkeit hat, die Gott gewissermaßen verpflichtet, dass er diesem Menschen Einlass ins Himmelreich gewährt. Wer selbst nie verstanden hat, dass er selbst allein aus der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes lebt, der wird eher nach dem Prinzip des Survival of the Fittest mit seinen Mitmenschen umgehen, als nach dem Prinzip der Barmherzigkeit. Wir leben aus der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und tatsächlich will Gott nicht, dass wir arm sind, sondern er hat uns reich beschenkt. Mit dem Blut Christi, durch das wir die Vergebung unserer Sünde haben und als zweites mit dem Himmelreich. Gott schenkt uns seine Reichtümer, seinen Sohn und sein Reich. In 2. Korinther 8, Vers 9 lesen wir zum Beispiel, Jesus, obwohl er reich war, ist arm geworden. Am Kreuz ist er arm geworden, damit wir durch seine Armut reich werden. Gott will, dass du reich bist. Und deshalb schickt er seinen Sohn. Im Himmelreich warten die Reichtümer Gottes auf dich. Und zum Teil erfahren wir diese Reichtümer schon jetzt. Arm im Geist zu sein, verändert das Leben grundsätzlich. Unsere Gebete werden Demut ausdrücken und Dankbarkeit, keine Forderungen und Stolz. Unsere Beziehungen zu Mitmenschen werden ebenfalls von Demut geprägt sein, auf Augenhöhe stattfinden und nicht arrogant und voller Selbstbehauptung sein. wer arm im Geist ist, eine Gemeinschaft aus solchen, die erkannt haben, dass sie vor Gott arm sind, das ist eine Gemeinschaft, die entstehen und wachsen kann, die auch echt und sicher ist, weil man nicht behaupten muss, dass man etwas ist, was man nicht ist, weil man sich dem anderen nicht aufzwingt, sondern weil einer wie der andere in Abhängigkeit von Gott sein Leben lebt. Den Armen im Geist gehört das Himmelreich. So viel ist sicher. Aber gerade deshalb möchte ich dir die Frage mit nach Hause geben: Hast du deine eigene Armut erkannt und vor Gott bekannt? Wo verlässt du dich vielleicht auf eigene Ressourcen? Und wo solltest du dich mehr Gott anvertrauen? Vers 4. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Man könnte vielleicht meinen, dass es sich bei diesen Trauernden generell um alle Menschen handelt, die aus welchen Gründen auch immer trauern. Wenn man trauert, braucht man Trost. Alle Menschen trauern irgendwann. Und nur Gott kann wahren Trost gewähren. Das wissen wir. Aber wir müssen auch gerade bei solchen kurz und prägnant gehaltenen Aussagen aufpassen, dass man sie nicht aus dem biblischen Gesamtbild herausnimmt und verallgemeinert. Und deshalb wird hier der Hintergrund im Alten Testament sehr wichtig. In Jesaja Kapitel 61 verkündet ein Gottesknecht Folgendes. Er sagt: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um alle Trauernden zu trösten. Der Anlass für die Trauer, von der hier die Rede ist, ist der Fall Jerusalems im 6. Jahrhundert. Es ist ein tragisches, unglaublich traumatisches Ereignis für das Volk Israel, weil die Zerstörung des Tempels und der Verlust des Landes eine Identitätskrise sondergleichen für das Volk Gottes bedeutet. Die Beziehung mit Gott selbst war gefährdet, weil der Tempel zerstört war und sie nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen konnten. Und dabei belässt uns das Alte Testament in keinerlei Zweifel, dass diese Katastrophe die Strafe Gottes war für die Sturheit und Rebellion seines Volkes. So beschreibt das Volk sich selbst. Wir haben rebelliert, wir waren stur, wir verdienen diese Strafe. Die Trauer des Gottesvolkes war also eine Trauer über die gravierenden Konsequenzen der eigenen Sünde. Trauer darüber, dass ihre Sünde ihre Beziehung zu Gott zutiefst bedroht und geschädigt hatte. Und alles, was dem Volk in dieser Situation übrig geblieben war, war zu warten, ob Gott sie eines Tages wieder trösten würde. Im Lukas-Evangelium Kapitel 2 treffen wir auf zwei alte Menschen, Hanna und Simeon, die zur Zeit Jesu auf den verheißenen Trost Israels in der Person dieses Gottesknechts warten. Und sie finden ihn in Jesus. Was sie zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht wissen, ist, dass der Trost darin bestand, dass Jesus die Schuld des Volkes bezahlen würde, die Sünden des Volkes entfernen würde, indem er am Kreuz für sie und uns sterben würde. Aber sie wissen, der Trost, den Menschen brauchen, ist Jesus. Das und die Wiederherstellung des Reiches. Und die sehen wir in der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesus. Das bringt uns in eine interessante Situation, weil wir einerseits Getröstete sind. Am Kreuz sehen wir den Trost Gottes, der mit unseren Sünden und den Konsequenzen Schluss macht. Aber wenn wir uns den Zustand der Welt vor Augen führen, Wenn wir die vielen Menschen um uns sehen, die ohne Gott verloren sind, ohne Platz im Himmelreich, vor allem aber auch, wenn wir die eigenen Sünden erkennen, dann ist auch in unserem christlichen Leben trotz alles Trostes weiterhin ein Gutteil Trauer angebracht. Trost und Trauer reiben sich im christlichen Leben, in der Gegenwart, bis Jesus zurückkommt und Schluss machen wird mit der Trauer und der Trost vollkommen sein wird. Hier, im Hier und Jetzt gibt es diese Reibung und die sehen wir unter anderem auch in Vers 6. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Wir werden gesättigt werden. Es drückt eine zukünftige Erfahrung aus, dass Gott unser tiefes Verlangen nach Gerechtigkeit stillen wird. Er schenkt Gerechtigkeit. Es ist keine Gerechtigkeit, die wir selbst erarbeiten, sondern eine, nach der wir hungern und dürsten. Und nur Gott kann sie stillen, dieses Verlangen. Und wieder nimmt uns diese Seligpreisung ans Kreuz, wo der Gerechte für die Ungerechten starb, damit wir trotz unserer Armut an eigener Gerechtigkeit durch Jesus Christus gerecht vor Gott dastehen können. Einerseits ist unser Hungern und Dürsten also zu Ende. Gott hat uns Gerechtigkeit geschenkt. Andererseits erkennen wir die Leidenschaft, mit der Gott selbst Ungerechtigkeit hasst, dass Jesus am Kreuz sterben muss. Und je mehr wir die Welt durch Gottes Augen betrachten werden, umso mehr werden wir selbst eine tiefe Unzufriedenheit mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt verspüren und uns dafür einsetzen, dass sie ein Ende nimmt. Das ist eine gute Sache, bei der wir allerdings nicht aus dem Auge verlieren sollten, dass die größte Ungerechtigkeit die ist, dass Menschen sich von Gott, ihrem Schöpfer, abgewendet haben. Und deshalb wird Hunger nach Gerechtigkeit und Wirken, unser eigener Einsatz, dass Ungerechtigkeit ein Ende nimmt, immer auch das Verlangen beinhalten, dass Menschen umkehren und die größte Ungerechtigkeit ihr Ende nimmt. Wir haben Vers 5 übersprungen. Deshalb sollten wir nochmal kurz zurückgehen. Selig die Gewaltlosen, oder besser vielleicht wie die Luther, selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das ist ein direktes Zitat aus Psalm 37, Vers 11, und mit dem Erbe des Landes ist das Himmelreich gemeint. Sanftmut, die Sanftmütigen werden das Land erben. Sanftmut ist ein eher selten benutztes Wort. Ist wahrscheinlich nicht sehr populär. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch als sanftmütig bezeichnet oder von anderen als sanftmütig bezeichnet werdet. Vielleicht, weil wir lieber stark sind und uns behaupten und uns durchsetzen wollen. So bringt es uns die Gesellschaft vom Kindesalter an bei. Sanftmut? Sanftmut ist eins von 8 unabdinglichen Merkmalen, die Jesus hier nennt, für die, die das Himmelreich erben werden. Psalm 37 legt uns nahe, also dieser Psalm, von dem Jesus zitiert, dass wir eben nicht in Rage geraten, sondern Ruhe bewahren im Angesicht gerade von Ungerechtigkeit, von der wir es gerade hatten. Nicht der Versuchung zu erliegen, Gewalt einzusetzen, um Gerechtigkeit nach unseren Vorstellungen zu erzwingen, ob durch körperliche, verbale oder emotionale Gewalt. Stattdessen bedeutet Sanftmut, dass wir vom Zorn ablassen und auf Gott harren, dass er für uns Gerechtigkeit und Frieden schafft. Wir folgen einem sanftmütigen Herrn nach. Jesus ist der sanftmütige par excellence. Und so lesen wir in Matthäus Vers 11, Vers 29, Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und wieder sehen wir seine Sanftmut, als er sich unschuldig ans Kreuz schlagen lässt, im Vertrauen auf Gott, der ihn von den Toten erweckt und dadurch der Gerechtigkeit zum Sieg verhilft. Gott ist der, der Gerechtigkeit bringt. Unsere Rolle ist die Sanftmut, so wie Jesus sanftmütig war. Ich frage mich, wie viele hier einen Haken hinter die Aussage machen könnten, ja, ich bin sanftmütig. Am Ende sagt unser Herr Jesus hier, sind es nicht die, die sich selbst behaupten, sondern die werden Anteil am Himmelreich haben, die Jesus sanftmütig nachfolgen, gerade auch in alltäglichen Situationen, auf der Arbeit, vielleicht auch in unserer Gemeinde, ganz bestimmt in unseren Familien und Ehen. Wo muss Sanftmut in deinem Leben, in unserem Leben neu belebt werden? Wie wäre es, wenn du dir diese Woche 3 Minuten Zeit nimmst und dir überlegst, wo war ich heute sanftmütig und wo nicht? Das wäre eine sinnvolle Aufgabe. 3 Minuten dauert nicht lange. Aber ich glaube, sie wird unsere Augen öffnen und unser Leben verändern. Vers 8, selig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Den Begriff der Reinheit müssen wir natürlich im Zusammenhang mit den levitischen Reinheitsgeboten verstehen. Reinheit war und ist im Judentum unheimlich wichtig. Der Unreine kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Nur der reine Mensch darf in den Tempel. Nur der reine Mensch kann zu Gott. Und deshalb ist hier die Verheißung, sie werden Gott schauen. Wer nicht reinen Herzens ist, der wird Gott nicht schauen können. Unreine kommen nicht zu Gott. Es geht nicht um äußerliche Reinheit, sondern um eine Reinheit des Herzens. Eine innere Reinheit, die aber doch den ganzen Menschen vor Gott akzeptabel macht. Und so langsam, denke ich, wird es niemanden mehr wundern, dass uns auch diese Seligpreisung ans Kreuz führt. Als Jesus am Kreuz stirbt, was geschieht im Tempel? Der Vorhang, der Menschen von Gott trennt, reißt in zwei. Das Blut Jesu reinigt Menschen, dass sie Gott schauen können. In Apostelgeschichte 15 drückt Petrus diese Überzeugung im Hinblick auf die Reinheit nichtjüdischer Christen aus. Und er sagt, Gott hat zwischen Nichtjuden und uns keinen Unterschied gemacht, denn er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Wer darauf vertraut, dass Jesus, dass das Blut von Jesus unsere Herzen von aller Schuld und Unreinheit reinwäscht, der wird Gott schauen. Dessen Herz ist rein. Wir kommen zur letzten und vielleicht überraschendsten Seligpreisung. Vers 10. Selig, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen. Ihnen gehört das Himmelreich. ist wieder die Gegenwart. Ihnen gehört das Himmelreich. Davor hatten wir Zukunft. Ihnen wird, sie werden gesättigt werden, sie werden Gott schauen. Hier ist wieder die Gegenwart. Ihnen gehört das Himmelreich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eine Aussage, die Verfolgte selig spricht, die kann bedrohlich, vielleicht auch beunruhigend wirken. Vielleicht, weil wir so wenig Verfolgung erfahren. Vielleicht fühlen wir uns schuldig, dass wir nicht verfolgt werden. Vielleicht auch, weil die große Freude, die in Vers 12 ausgedrückt wird, einfach unvorstellbar ist. In Vers 12 sagt Jesus, freut euch und frohlockt, ein ungewöhnlicher Begriff, seid große Freude, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Vielleicht wird uns aber auch mulmig deshalb zumute, weil es ja auch ohne Verfolgung schon schwer genug ist, um Jesu Willen Ablehnung und Spott in Kauf zu nehmen. Ich frage mich, wie lange es noch dauern wird, bis sich unsere Einstellung zu Versen wie diesem wieder ändern wird. Von einer vielleicht beunruhigenden, einem beunruhigenden Gefühl zu einem tröstenden Zuspruch, den wir darin finden. Weil Verfolgung um Christi Willen auch bei uns wieder regelmäßig auf der Tagesordnung steht. Natürlich kennen wir Gottes Plan nicht und wir wissen nicht, ob es so kommen wird. Aber vielleicht sollten wir so oder so beten, dass Gott uns darauf vorbereitet, entschlossen und voller Freude für die unpopuläre christliche Botschaft einzustehen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er erreicht hat, was wir nicht erreicht haben konnten, dass wir arm sind und nicht reich. Für diese Botschaft wurde auch Jesus zum Tode verurteilt und dort hat er auch seine Sünde, hat er auch für unsere Sünde gezahlt. Und vielleicht werden auch wir eines Tages dafür verfolgt werden. Das war ein kurzer Überblick über das gute Leben aus dem Blickwinkel Gottes. Letztendlich ist dieses gute Leben nichts anderes als Nachfolge. Denn wenn wir Jesus, der dieses Leben für uns am Kreuz gewonnen hat, wahrhaftig nachfolgen, fragen, wo geht Jesus hin? Wie denkt Jesus? Und so will ich auch denken. Wenn wir das tun, dann wird unser Leben gelingen. Sowohl unser persönliches Leben, als auch das Gemeindeleben. Zum Abschluss möchte ich noch beten. Herr Jesus, du hast uns ein Leben vorgezeichnet, das besser nicht sein könnte, weil es ein Leben in deiner Nachfolge ist. Wir preisen dich dafür, denn es ist in der Tat das gute Leben. Wir danken dir, Herr, dass du uns durch deinen Tod am Kreuz Gerechtigkeit geschaffen hast vor Gott. Und wir danken dir, dass dein Blut unsere Herzen reingewaschen hat, sodass wir dich eines Tages von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Bis dahin bitten wir dich, hilf uns, dir ganz zu vertrauen. Schenk uns ein Bewusstsein für den großen Lohn, den du im Himmel für uns bereithältst, damit wir dir nachfolgen, wohin auch immer du uns führst. Schenke uns Trost, wenn wir trauern in dieser gefallenen Welt und beschenke deine Gemeinde mit deinem Reichtum, mit Menschen, die einander und der Welt als Sanftmütige, als Friedensstifter und als Barmherzige begegnen. Im Namen Jesu. Amen.